Thema Männlichkeit. Es ist so blöd, man muss einmal was dazu sagen. Ich bin ein Dreck, ein schmutziger, gemeiner Dreckskerl.
Ja, so läuft das hier im Podcast ab, bei Don't Read Theory. Jede Session startet einmal damit, dass Valentin sich vor mir selbst bezichtigen muss. Und beziehungsweise alle Leute, alle Männer im Raum.
Das hätte ich eigentlich auch ganz gerne bei mir, so in meinen Videoaufnahmen, dass einmal jemand kommt und so sich die Blöße gibt. Ein bisschen so, um mich zu pushen. Pusht dich das, Aishügel? Oder bist du nur angestrengt ein bisschen?
Ich meine, wenn ein Mann kommt und sowas sagt, möchte er ja auch nur, auch wieder nur Bestätigung von der Frau. Also es provoziert ja auch wieder nur eine Reaktion.
Whatever they do. Ich möchte als Belohnung mit Frauen fraternisieren dürfen. Aber ich habe diesbezüglich auch noch eine Idee für den 8. März nächstes Jahr. Was haltet ihr von einem Cis-Männer-Blog, in dem eben dieses Banner gehalten wird mit wir sind Dreck, schmutzige, gemeine Dreckskerle. Und das ist das Frontbanner und dahinter laufen alle Dudes mit diesem, wie heißt dieses Ding, dieses katholische Ding, wo man sich so selbst peitscht, um sich selbst zu verzeihen. Und es sind einfach nur Dudes, die einfach nichts sagen und sich die ganze Zeit selbst auf den Rücken schlagen und einfach auf dieser Demo mitlaufen. Ich fände es einen großartigen 8. März-Blog.
Ja, das ist der Valeria Solaras-Blog.
Ja, kein Scheiß. Aber at the same time, nee, glaube ich gar nicht. Weil sie möchte, dass Frauen Männer auspeitschen. Sie möchte nicht, dass die sich selber auspeitschen. Und ich auch. Und zwar, weil ich finde, Männer sollten am 8. März verschwinden. Die sollten halt weg sein. Und auch nicht, also die sollten einfach nicht da sein. Das wäre mein Wunsch.
Du hast es geschafft. Echo, die Leute reden wieder von dir, nachdem sie dachten, du wärst weg, auf und davon und krepiert. Es ist zu emotional, ich bin ganz ruhig, rational. Ich lebe weg zu dem Anfang und sag's dir noch einmal.
Welcome zu einer weiteren Folge Don't Read Theory. Ich bin Aisha Gül.
Ich bin der Hobo-Master, Diesel, Big Shamrock, Shaq Fu, The Big Aristotle, Shaquille O'Neal.
Und heute haben wir die Ehre, nicht nur unseren allerersten Gast im Podcast zu haben, sondern auch noch the one and only, die bezaubernde Linda von Vertraut und Seltsam.
Ja, danke schön. Ich freue mich ganz doll und ich bin aufgeregt, weil das so sehr anders ist, als ich meinen Content mache normalerweise.
Yes, und genau, für alle, die Linda noch nicht kennen.
Pausiert diese Podcast-Folge jetzt, geht auf Instagram und TikTok, sucht nach Vertraut und Seltsam oder YouTube, guckt euch ein paar Videos ein und dann kommt zurück.
Außerdem stimmt, also niemand kennt uns, aber Vertraut und Seltsam nicht. Also es muss da andersherum sein. Ihr kennt Vertraut und Seltsam sowieso und so nebenbei habt ihr uns gefunden.
Das ist die Reihenfolge, Leute. Ich habe schon mal euch gepostet und ich mach's jetzt halt wieder natürlich, weil jetzt bin ich ja dabei. Aber ich habe eine Frage. Was ist euer Lieblingsvideo von mir? Nur auf YouTube. Ihr habt nicht alle gesehen.
Ich muss das ehrlich sagen, ich fand das letzte, ich habe jetzt wieder den Titel vergessen, aber da hast du vorher auch angekündigt, dass du das ein bisschen, dass du dein Konzept so ein bisschen geändert hast und so ein bisschen ausführlicher machst als die vorherigen. Und so ein bisschen mehr Video-Essay-mäßig. Das hat mich halt sehr abgeholt, weil, glaube ich, auch einfach mein ContraPoints-Fanboy-Tum einfach auch genau damit irgendwie abgeholt hat. Weil das halt schon, auch durch die Inszenierung mit den Outfit-Wechseln und so, das trifft einfach viel bei mir. Deswegen habe ich das auf jeden Fall am meisten gefeiert.
Okay. Mein Fave ist natürlich das zu Sarah Wagenknecht, weil es sind literally meine zwei Traumfrauen, Linda und Sarah Wagenknecht in einem Video. Also ich kann nicht glücklicher sein.
Ja, ich wollte schon immer mit ihr verglichen werden, dankeschön. Und mit ContraPoints, jetzt bin ich einfach nur noch glücklich.
Okay, ja, Don't Read Theory, der Podcast, der Frauen glücklich macht.
So ist es, kann ich unterschreiben.
Genau. Heute ist der wievielte März? Der
12. März.
12. März. Vor 4 Tagen war der 8. März. Und seitdem ist nicht viel passiert. Nur die 3-millionste Spaltung der feministischen Bewegung wurde vollzogen.
Das ist auch ein bisschen schade, dass es nie so den Begriff feministische Internationale gab, an deren Nummer man dann so ablesen kann. Ich finde das ganz gut so an der ganzen Kommi-Spaltung, dass es die erste, die zweite, die dritte, die vierte und die fünfte Internationale gab, weswegen man immer so up-to-date war, okay, in welchem Spaltungsprozess finden wir uns gerade? Und das ist ja dann so das Problem, an, wenn die Demo irgendwie Feminism Unlimited oder so heißen, was ein cooler Titel ist, aber ich hätte schon gern so diese Zahl, dass ich weiß, wie viele Spaltungen das jetzt auch irgendwie ist.
Welche Spaltungen haben wir alles schon mitgemacht, Linda?
Mm. Oje, oje. Das ist eine schwere Frage. Vor allen Dingen, ich finde schon, man kann denen einen Titel geben. Also quasi, woran man eine Spaltung kategorisieren kann. Nicht nur eine Nummer. Fände ich, glaube ich, besser.
Mhm.
Also meine letzte, wo ich mich dann abgespalten habe von allem quasi, das war einfach meine, ich bin jetzt nicht mehr links. Also nicht mal mehr feministisch, sondern einfach nichts mehr. Reicht.
Du bist nicht.
Doch, jetzt wieder. Ich bin wieder zurückgekommen, aber ich hatte eine Pause.
Ich finde es gut, manchmal so eine Pause zu geben für so Labels, ohne sich jetzt groß öffentlich von irgendwas zu distanzieren. Ich glaube, meine erste Spaltung, so die erste feministische Spaltung, die ich so miterlebt habe, war die zu DEFMA. Glaube ich.
Stimmt, ja.
Definitionsmacht 2012?
Ich weiß nur, was ich im Rückblick immer noch witzig finde, dass mal die Linksjugend Hamburg ein Statement rausgehauen hat, dass die Antideutschen der Linksjugend die DEFMA benutzen würden, um unliebsame politische Gegner aus den eigenen Reihen zu säubern. Und ich finde das nach wie vor irgendwie lustig, weil wenn man irgendwie drüber nachdenkt, wo die Kritik an der DEFMA ja auch schon immer krass zu Hause war, dann ja auch irgendwie ein antideutschen Theorieorgan. So, und auch die feministischen Gruppen, die DEFMA am Anfang kritisiert haben, ja vor allem diejenigen waren, die irgendwie so Bezugspunkte zu einer antideutschen Linken hatten.
Mhm.
Das finde ich so rückblickend genauso witzig wie diesen Diss von der Bandbreite gegen Antideutsche, wo sie sagen irgendwie so, ihr findet Geschlechterrollen böse, ihr wollt Menschen im Reagenzglas aufziehen.
Ja, das ist mein Traum.
Was?
Ja, nicht mehr schwanger sein?
Ach so. Nee, ich bin da Naturalist. Ich habe da letztens mit einer Freundin drüber geredet. Die hat mir nämlich erzählt von Leuten, die jetzt halt noch ein zweites Kind wollen und das per künstliche Befruchtung machen wollen. Und ich bin einfach dagegen. Und ich kann es gar nicht sagen, warum. Also so ist es sehr antifeministisch auch von mir. muss ich einfach so selbstkritisch zugeben.
Ich würde ja eine Gebärmutter, also wenn es diese Möglichkeit gäbe, würde ich mir tatsächlich eine Gebärmutter reinoperieren lassen. Weil ich glaube, ich hätte Bock, schwanger zu sein.
Ey, das ist eine große Frage, die ich habe an Männer allgemein. Und ich finde, du solltest die jetzt für alle Männer beantworten. Einmal kurz. Seid ihr so neidisch darauf, dass Frauen halt die Reproduktion können und ihr nicht Kinder kriegen können?
Auf jeden Fall. So, also ich definitiv. Das ist auf jeden Fall ein großer Faktor. Bei mir hat es eine große Rolle auch gespielt, dass die Frauen, mit denen ich in längeren Beziehungen war, immer gesagt haben, sie haben keinen Bock, schwanger zu sein. Und ich so war, okay, ich würde es machen, weil ich hätte gerne Kinder. Aber ich glaube, so dieser Neid ist auf jeden Fall eine große Rolle. Es ist ja auch die Nummer mit Zeus. Zeus hat ja Athene mit seinem Kopf geboren und das ist ja auch genau. Ja. Endlich braucht man Frauen nicht mehr, wenn man sich selbst schwängern kann und Kinder selbst zur Welt kriegen. Das ist ja eigentlich die Fantasie eines jeden echten Mannes.
Ja, aber zurück zum 8. März und der Demo, auf der Linda und ich zumindest waren, am 8. März auf der Feminism Unlimited. Und also meine Gedanken dazu waren, also im Vorfeld habe ich natürlich die Aufrufe dazu, wurden fleißig geteilt in meinem Umfeld, auf meinem Social Media. Und ich hatte eine gespaltene Reaktion auf diese Demo, weil einerseits konnte ich das Bedürfnis, also fand ich das gut, dass man was Eigenes gemacht hat. Also wenn man keine Lust hat, sich an den großen Demonstrationen teilzunehmen, weil man findet, die politischen Schwerpunkte sind falsch gesetzt oder da sind Gruppen, mit denen man nicht zusammenarbeiten möchte, fair enough, dann finde ich es vernünftig, was Eigenes auf die Beine zu stellen. Und gleichzeitig habe ich auch schon gedacht, braucht es jetzt noch eine weitere Demo? Ist es nicht irgendwie jetzt dafür da, damit die Leute, die eben keinen Bock haben, auf die anderen Demos zu gehen, sich gut fühlen können, weil sie auf eine Demo gegangen sind und weil sie was zum 8. März gemacht haben. Also so sollte man nicht irgendwie die versuchen, die Bündnisse zu infiltrieren, die es gibt, irgendwie da irgendwie den eigenen Standpunkt so stark machen, statt halt einfach aus Protest oder als ein Zeichen halt was Eigenes auf die Beine zu stellen. Letztendlich waren wir dort und ich habe das ja auch also oft über Don't Read Theory, über den Instagram auch geteilt. Ich finde, es war auch voll die gute Demo so an sich. Aber ja, Thoughts, Prayers, anything.
Was ist ja alles nicht, ich kriege das ja nicht mit, weil ich in der Provinz wohne und bei mir in der Provinz die Leute gerade darüber diskutieren, ob weiße Menschen Dreadlocks tragen dürfen oder nicht. So, das heißt, wir sind noch 2-3 Spaltungen, liegen wir noch zurück. So, was war denn konkret, also wie ist denn diese Demo entstanden? Ich habe mitbekommen, dass es die gibt und viele Leute auch geteilt haben und gut befunden haben, aber was sind denn so diese Prozesse überhaupt gewesen, die dazu geführt haben, dass es jetzt diese Demo gab?
Naja, also es gab ja mal vor gar nicht so langer Zeit, also eigentlich vor Corona, über lange Jahre eine große feministische Bündnisdemo in Berlin. Und da waren halt so über linksradikale Gruppen, Antifa-Gruppen und so weiter auch Gewerkschaften und teilweise Parteien vertreten. Und ich habe das als so sehr angenehm empfunden damals.
Das war die Demo mit den verschiedenen Blöcken quasi.
Genau, es gab einen Gewerkschaftsjugendblock, so cool. Es gab irgendwie manchmal einen Antifa-Blog oder einen queer-feministischen Blog und so weiter. Aber es war halt eine große Demo. Und ich glaube, im Vergleich jetzt zu der Demo, wo wir jetzt waren, zur Feminism Unlimited hieß das?
Mhm.
Okay. Würde ich sagen, den größten Unterschied, den ich sehe im Ausdruck als jemand, der nur mitläuft, dass es halt schwierig war, auf so einer kleinen Demo mit einem kleinen Laut überhaupt viel mitzubekommen. Und für mich war es mehr wie so ein Spazierengehen, was auch nett ist, mit meinen Freundinnen spazieren zu gehen, aber es war jetzt nicht so ein Demo-Feeling. Und auf dieser großen Demo, weil die gut organisiert war, weil da so viele Leute beteiligt waren und mehr Ressourcen reinfließen konnten. Und das ist einfach ein ganz pragmatischer Punkt, ne, den man da hat, was halt einen Unterschied macht. Dann hörst du einen Lauti, weil der ist größer. Es gibt mehr Auswahl. Du bist sichtbarer für alle. Du gehst in der Regel eine Route, die durch Berlin-Mitte läuft oder sowas. Das macht, glaube ich, auch was mit Demo-Teilnehmenden.
Voll, ja. Und auch noch inhaltlich, also wie ist zu dieser Feminism Unlimited gekommen, also inhaltlich, was war der Schwerpunkt? Also und zwar hat sich die Feminism Unlimited quasi zum 7. Oktober positioniert und gegen die Leugnung der sexualisierten Gewalt und der Vergewaltigung als Kriegswaffe im Zuge des 7. Oktobers, die an Israelinnen ausgeübt wurde. Hat sich halt vor allem um diese Spaltung in der linken oder in der feministischen Szene um den 7. März, um den 7. Oktober organisiert, gesagt, es gibt keinen Feminismus, der nicht Antisemitismus und seine unterschiedlichsten Auswüchse ernst nimmt, auch innerhalb Antisemitismus innerhalb einer Linken. Genau, es war quasi so ein bisschen die antisemitismuskritische 8. März-Demo. Und ja, das ist halt auch gleichzeitig, das ist wichtig. Deshalb bin ich auch dorthin gegangen. Und gleichzeitig war das aber auch auch verkürzt. Aber dazu kann man ja stehen. Also das sage ich nicht mal als Kritik. Das wird dann irgendwie wurde dieser Demo jetzt viel vorgeworfen und gleichzeitig war sie halt eine Reaktion auf die Diskurse innerhalb feministischen Diskurse der letzten Monate. Gleichzeitig sehe ich es aber halt einfach auch ein bisschen kritisch, weil was ich nicht mitbekommen habe, war, dass generell über die Spaltung gesprochen wurde. Es wurde einfach sehr viel über den 7. Oktober gesprochen, über die Leugnung der sexualisierten Gewalt, über sexualisierte Gewalt als Kriegswaffe. Darüber wurde viel gesprochen, aber dass wir halt eben so viele Spaltungen schon durchgemacht haben, die DEFMA, die ganze Swerve- und Turf-Debatten, dass irgendwie vor, dass 2019 sollte es einen alternativen, nochmals, also einen queer-feministischen, linksradikalen CSD geben, also so eine Alternative zum Mainstream-CSD, und es wurde gesprengt, auch durch BDS-Gruppen. Also diese ganzen Sachen wurden also nicht thematisiert, und ich fand, das war, fand ich so ein bisschen enttäuschend. Es ist halt nicht die erste Spaltung und wird auch nicht die letzte sein. Und wie überwindet man? Das ist halt immer so eine Reaktion auf das, was geschieht.
Es fehlt halt auch, also jetzt gar nicht nur bei so feministischen Spaltungen, sondern generell bei Spaltungen dann halt häufig auch so das Geschichtsbewusstsein, eben auch zu verstehen, okay, was waren die Spaltungen vorher so und von, also in welcher Tradition befindet man sich auch, und irgendwie auch dann nicht nur, es ist dann halt immer diese totale Abgrenzung von der anderen Seite bei der Spaltung, aber A, hat man so keinen Bezug, okay, warum waren wir überhaupt mal zusammen? So, das ist ja auch, du kannst dich, du spaltest dich ja nicht von Leuten, mit denen du gar nichts zu tun hast. Du spaltest dich ja nicht von Rechten ab, weil die Rechten nie irgendwie Teil deiner Bündnisse waren, im Idealfall. Also gibt es natürlich auch mittlerweile Ausnahmen. Und das fehlt halt ganz krass, irgendwie so diese historische Auseinandersetzung, wirklich auch zu sagen, so, okay, wie sind denn diese Kämpfe verlaufen? Was sind denn auch Traditionslinien? Auf welche beziehen wir uns positiv? Auf welche aber auch irgendwie so negativ?
Ich finde es so lustig, als du meintest, warum waren wir überhaupt zusammen? Ich musste irgendwie an meine Ex-Freunde denken.
Aber ja, so ist es doch ein bisschen. Ich finde das gar nicht so einen schlechten Vergleich. Also weil, ne? Es gab ja was, was einen verbunden hat. Das hat sich mit der Zeit aufgelöst. Aus was für Gründen auch immer. Entweder es ist halt so ein schlimmer Grund, zum Beispiel betrogen werden, wo du dann irgendwie so ein Gefühl von, ich wurde verraten oder irgendwie beleidigt hast oder so. Oder es ist halt auch einfach, wir haben uns auseinandergelebt. Und manche, also so, man würde meinen, dieses Auseinanderleben auf Politik jetzt bezogen, führt nicht unbedingt zu Spaltung. Aber ich glaube manchmal schon, weil in dem solche Sachen, also da wird es schon dann einem so übel genommen, dass so jemand halt politisch einfach sich in eine andere Richtung entwickelt hat.
Ja, das kann nicht auf, und es wird nicht aufgefangen.
Ja.
Wobei ich ja sagen würde, ich würde hier eine Trennung bevorzugen aufgrund von Ehebruch, als dieses, man lebt sich auseinander. Ich finde dieses Auseinanderleben, das gibt mir richtig den Kopf weg. Ich bin richtig so, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende, wenn es zumindest darum geht. Aber ja, nee, Linda, das, da gehe ich, das, ja, und sowohl im Privaten als auch im Politischen, also man muss sich diese Frage häufiger stellen, was war denn da eigentlich, was hat, also was habe ich denn an der Person beziehungsweise an diesen Menschen gefunden, was war eigentlich das, was hat uns eigentlich verbunden? Und ja, kann man, und ist das, was uns verbunden hat, und zwar nicht so oberflächliche, was heißt oberflächliche, nicht so banale Positionen, nicht so plakative Slogans, sondern eine Praxis ist ja das, also etwas Gelebtes ist ja das, was uns verbindet. Und ist das wirklich überhaupt verloren? Ist es überhaupt weg? Oder verhindern wir das, indem wir uns einfach nur so ganz starr auf, du hast das gesagt, aber nicht das gesagt. Du hast das vergessen oder du hast das bewusst ausgeklammert und ja.
Das eskaliert dann ja auch immer so krass. Also wenn man, ich habe da diesen einen Tweet gesehen über die Feminism Unlimited Demo. Ich lese den einfach mal vor, weil ich ihn so ja sehr abstrus finde. Zitat, wäre mal interessant zu sehen, ob es Journos gibt, die Bock haben zu schauen, wer hinter dieser Hillary Clinton-Demo Feminism Unlimited steckt. Weil wie schnell die positiven Medienbeiträge und Fluff-Interviews am Start haben, schreit eigentlich nach Astroturfing.
Was?
Astroturfing.
Was heißt das?
Astroturfing ist so ein es ist so ein Begriff für so geheimdienstfinanzierte, also wenn quasi wenn quasi Bewegungen so abgeturft werden sollen, wenn quasi Astroturf ist ja quasi Kunstrasen. Und wenn quasi die Bewegung eine Bewegung mächtig bevor sie mächtig wird, macht man quasi den Kunstrasen drauf, dass die Leute denken, das ist die Bewegung, aber eigentlich ist das die integrierte Version der Bewegung. Quasi, das ist so das Prinzip Astschaffung, so wie ich es verstanden habe.
Ey, ich finde jetzt irgendwie diesen Tweet, gerade nachdem ich jetzt diese Worterklärung bekommen habe, gar nicht mehr nur so, what the fuck, lustig, sondern halt wirklich ein bisschen schlimm. Also so, irgendwie ein bisschen so antisemitisch oder so. Also so abstrakt. Also weil es wirklich ja so in diese Richtung geht von wegen so Weltverschwörung. Der böse Feminismus.
Mhm. Es ist halt vor allem auch so ein bisschen das Ding, wo ich so bin so, es ist nicht schwer, eine Demo mit 10.000 Leuten zu machen und positive Medienbeiträge zu bekommen, wenn man halt im Vorfeld das halt sinnvoll angeht. Also wenn du halt irgendwie sagst, okay, wir kennen verschiedene Leute, die in verschiedenen Medien irgendwie stecken, die prinzipiell der Sache, die wir machen, wohlwollend gesinnt sind. Wir nehmen die von Anfang an mit ins Boot so, dass die von Anfang an Bescheid wissen und sorgen dafür, dass die dann halt am Tag dann irgendwie so da sind. Und dann geht das halt auch irgendwie so relativ schnell. So, also keine Ahnung, für was für Quatschdemos, auf denen ich irgendwie beteiligt war, ich irgendwelche Zeitungsinterviews im Vorfeld schon irgendwie organisiert bekommen habe. Einfach nur, weil man halt ein bisschen sich Mühe gegeben hat und halt irgendwie Leute angerufen hat vorher. Das ist ja kein. Es nennt man halt Medienarbeit. So, das ist legit das, was zum linken Campaigning eigentlich dazugehört.
Ja, aber was sagt für Hillary Clinton? Demo hieß es?
Ja, die Hillary Clinton Demo
Feminism Unlimited. Ich liebe das. Ich will einfach ein T-Shirt einmal mit Hillary Clinton Demo. Ich bereue es immer noch. Ich war 2016 in den USA. Da war die, Vorwahlen für die Präsidentschaftswahl 2016, in der Trump dann gewonnen hat. Und ich war auf einer Bernie Sanders Rally und da war so ein Typ, der hat so riesige Buttons verkauft. Also nicht so normal sized Buttons, sondern so riesige Buttons auf den so ganz viel. Und ich habe halt den gekauft, wo halt ein Foto mit Bernie Sanders war, wo halt Bernie for President draufsteht. Der ist richtig cute. Und ich bereue es so, dass ich nicht den gekauft habe, wo drauf stand, Hillary for prison.
Why you support Bernie Sanders? Because he's a socialist.
Because I want healthcare.
Honey.
Grüße gehen raus an Dasha Nekrasova von Red Scare.
Ich war feiern in so einem. Boah, das war so eine Italo-Disco-Party und die war auch super weird, weil die wollten 15 Euro Eintritt, obwohl irgendwie schon 4 Uhr war. So, und dann konnten wir das auf 10 Euro runterdiskutieren. Eine Bekannte von mir, die dabei war, hat es auf 8 Euro runterdiskutiert, weil sie meinte, ich habe 2 Kinder, pro Kind zahle ich nochmal 1 Euro weniger.
Und Es
war Ehre auch einfach. Und auf jeden Fall stand einfach so ein, ich tanze so ein bisschen, auf einmal steht so ein Typ vor mir mit so einem Reagan Bush 86 T-Shirt, dieses Campaign-T-Shirt. Ich war wirklich so, what the fuck?
Absolut wild, aber wenn ich sowas im Secondhand-Shop sehen würde, ich würde das mitnehmen.
Ja, und mir schenken.
Wahrscheinlich.
Ich würde es ja auch kaufen, so, aber es war trotzdem irritiert, das einfach so random in einem Club zu sehen. Ich glaube, ich würde es halt nicht so im Alltag anziehen. Ich glaube, ich würde es halt anziehen, keine Ahnung, wenn ich auf einer Podiumsdiskussion bin oder so, auf einem ersten Date oder so.
Fair.
Auf einem ersten Date finde ich schon wild. Aber ich habe auch große Probleme mit Slogan-T-Shirts allgemein. Also ich trage die nicht, falls dir schon mal aufgefallen ist. Nie. Nie bedruckte T-Shirts.
Ja, aber
ich habe eins, das ich manchmal anziehe.
Ich trage generell keine T-Shirts mehr, habe ich gemerkt. Also so wenig. Das ist, the time is over.
Ja, irgendwie schon.
Auf meinem T-Shirt steht TSV Quakenbrück Basketball.
Ja, du zählst nicht weiter.
Das war gerade unser kurzes.
Nee, irgendwie ist die Zeit für mich von so T-Shirts. Ich habe jetzt vor meinem Umzug fast nur T-Shirts aussortiert. Und ich habe letztens so ein Reel gesehen mit so einer Fashion-Bloggerin. Es war so eine Challenge, 75 Tage was anziehen, was man nicht so vernachlässigt hat im Kleiderschrank. Und da war sie so, okay, ich versuche jetzt dieses Graphic T-Shirt zu stylen. Und sie hat einfach aufgegeben. Also sie hat es gestylt und dann war sie so, okay, ich würde so anziehen und ist zurückgegangen und war so, ich ziehe es aber nicht so an, weil ich fühle T-Shirts nicht mehr. Und ja, da war ich so, ja, ich fühle T-Shirts irgendwie nicht mehr. Also einerseits will ich irgendwie, ja, ich weiß nicht, was es genau ist. Es ist einmal so das Hochgeschlossene, aber zum Beispiel heute trage ich auch was Hochgeschlossenes. Also so ganz ist es, ich glaube, dieses nahtlos hochgeschlossen, also so, dass da nichts mehr ist.
Mm.
Bis zum Kragen ist nichts. Es ist ja, so plain. Ist no structure bis zum Kragen.
Aber manchmal brauchst du das. Kommt drauf an, was halt
dann zieh ich einen Top an
passiert.
Weißt ich ziehe ja nie meinen Top an.
Ja. Ja, aber ja, ich meine, was soll ich dir sagen? Ist ja das Gleiche bei mir. Aber ich meine, deshalb macht man ja einen Druck auf ein T-Shirt, damit hier was passiert.
Ja, ja.
Aber ich möchte, dass da nichts ist. Und ich möchte halt vor allen Dingen nicht angesprochen werden. Ich glaube, das ist der Hauptpunkt. Ich möchte, dass niemand mit mir redet, wenn ich in der Öffentlichkeit bin. Ich möchte eigentlich selten, dass jemand mit mir redet. Ja, mir ist auch unangenehm, zum Beispiel, das ist jetzt das, ich hoffe, dass meine Follower das hören und sich zu Herzen nehmen. Mir ist sehr unangenehm, auf Instagram Nachrichten zu bekommen von Leuten, die ich nicht kenne. Was soll ich sagen?
Ja, Leute, respect Lindas Boundaries.
Falls ihr gegen uns Nachrichten schreiben wollt, ihr könnt euch uns gerne Nachrichten schreiben, aber ich krieg die nicht. Ich habe Verbot für unseren Instagram-Account. Aisha Gül hat den matriarchalisch an sich gerissen, dass ich da keinen Unsinn machen kann.
Aber ihr könnt euch sicher sein, wenn ich keinen Bock auf eure Nachricht habe, schicke ich einen Screenshot an Valentin und er muss sich drum kümmern.
Das sind die Nachrichten, so in denen man nicht Grüße sagt am Ende. Und die kriege ich dann.
Was geht sonst noch so? Wir sind in Kreuzberg. Wir sind in Kreuzberg. In ja. Berlin-Kreuzberg. Da war doch was.
Der hier. Beste. Was war hier?
Ja, Daniela Klette wurde hier gebastelt, so. Leute.
Ich dachte, wir reden noch über
so
nach
quasi
März.
200 Meter entfernt von hier wahrscheinlich.
Wo war die denn? Wo war denn die Wohnung genau?
Sebastianstraße. Kennt niemand. Das ist halt Wohngegend.
Wo ist die? Ja. Ich dachte, ich kenne jede Straße in Kreuzberg.
Da hinten Richtung so Moritz, vom Moritzplatz ausgehend quasi, mehr so Richtung Mitte, da in dem Kiez ist das.
Mhm.
Aber das ist halt eine ganz normale. Wisst ihr, wenn ihr so M29 fahrt vom O-Platz Richtung Springer, da ist ja auch so Wohngegend. Ey, und so heißt, ein bisschen da in der Gegend ist die Straße. Also du fährst da nicht durch, aber.
Ja. Literally so fußläufig vom Springer.
Das weiß ich nicht, wie nah die, also ich weiß jetzt nicht, wo das Haus war, aber es ist
ja, aber
da.
Ja, vom Prinzip, wenn es in der Hood ist, dann ist das ja schon irgendwie Fußler.
Wenn man gern zu Fuß geht, dann ja.
Ja.
Ob sie lieber zur Taz oder zu Springer gegangen ist in ihrer Zeit. Ob sie im Taz-Café war oder auf der schönen Dachterrasse vom Weltgebäude.
Ey, war das nicht eine ehemalige Taz-Journalistin, die dann damit angegeben hat, dass sie Daniela Klette gefunden hat?
Das ist so unangenehm. Also wirklich, ich habe so Gänsehaut bekommen, als ich das gesehen habe. Also ihr Profil habe ich mir dann auch angeschaut.
Also von der Journalistin.
Von der Journalistin, ja klar. Also Klettes Facebook-Profil. Habe ich auch einen Screenshot von bekommen. Mann, ich weiß leider nicht mehr, in welcher Gruppe die war. Die war in so einer lustigen Gruppe. Die hat so ein richtiges Boomer-Profil. Und das finde ich total toll.
Sie war halt einfach die generic Kreuzberger grün wählende Taz-Abonnentin am Ende. So, sie war in diesem Capoeira, so lateinamerikanischen Tanzverein, ist so beim Karneval der Kulturen mitgelaufen. So. Also keine Ahnung, ich glaube, so viele grün wählende Taz-Abonnentinnen in Kreuzberg leben halt so ein ähnliches Life. Gehen im Bio-Supermarkt einkaufen, so. Deswegen musste man ja auch so Geldtransport überfallen, weil Bio-Supermarkt ein bisschen teurer ist.
Ja, genau. Also ich finde das so unangenehm quasi, sowas mitzukriegen, dass da halt so jemand, der für die Taz schreibt, ne, auch mit der Vergangenheit der Taz, ne, um nochmal vielleicht zur Geschichtsvergessenheit auch innerhalb der Linken zurückzukommen, das ist schon ein dezidiert linkes Blatt. Vielleicht merkt man das heutzutage nicht mehr so, aber es gab so, das hat seine Anfänge gehabt. Und dann ist da so eine junge Frau, die sich auch präsentiert als so widerständig, zumindest im Habitus auf Instagram immer wieder.
Die hat doch dieses Bild mit dem Bengalo in
ja,
der
einfach
Hand.
Mal ein Bengalo. Also Cultural Appropriation halt einfach, es tut's mir leid. Krieg mich so auf. Und dann brüstet die sich damit halt irgendwie jemanden im Untergrund halt gefunden zu haben. Was? Warum?
Das ist, finde ich, halt auch einfach so peinlich, als ob das so lol, Leute. Also das ist so das, guck mal, wenn jemand euch so eine, guck mal, so stellt euch vor, ihr steht gerade irgendwie im Club, in so einer größeren Gruppe und halt eine Kommilitonin, eine Freundin, wie auch immer, kommt vorbei und erzählt euch so eine Story, so lol Leute, ich habe gerade Andrea Klette gebastet, dann ist dann Stille. Und ihr schämt die alle mit euren Blicken.
Ja, und also niemand hat das auch jemals cool. gehört. Ja. Also so, du hörst das und dann hast du direkt wieder vergessen. Ja. Du hast nichts mitgekriegt.
Ich schwöre.
Und ja, also ich habe das ja schon, ich habe das ja da ja ein Video zu gemacht, weil ich mich so wirklich war, es hat mich sehr beschäftigt in den letzten Wochen, das ganze Thema. Und ich will das wirklich nochmal unterstreichen. Ich finde, Snitchen ist the worst thing, was man machen kann. Ist einfach so.
Und Snitchen fängt halt auch schon damit an, dass man die Arbeit der Cops macht, auch wenn man sie nicht an die Cops direkt weitergibt. So. Also es ist ja auch, wenn du einen Podcast machst, in dem du halt irgendwelche Infos zusammensammelst über Leute, die von der Polizei gesucht werden, dann musst du nicht dein Recherchergebnis der Polizei persönlich vorbeibringen, sondern die können diesen Podcast anhören und haben halt im Zweifel, wenn es nur eine Information ist, die sie von diesem Podcast haben, hast du Polizeiarbeit gemacht. So.
Ja. Ja, voll. Ich meine, ich bin ja, was ist eine Snitch? Ich würde halt so den Unterschied machen zwischen dieser, Journalistin oder diesem Podcast oder so, die sich damit brüsten, die aufgedeckt zu haben. Das ist eine Snitch für mich. Das sind die, die kriegen halt das nur. Das ist halt hier wie von Disneys große Pause. Der immer. Habt ihr Disneys große Pause geguckt?
Mhm.
Nee. Da gab es auch diesen, der hat immer. Für die Lehrerin alle Vergehen immer aufgeschrieben auf seinen Notizblock. Ja. Der sah aus wie so eine Ratte.
Ja.
Und das hatte einen Grund.
Ja, und der war halt aber nicht Teil der Gang. Versteht ihr? Der war nicht Teil der Gang.
Natürlich nicht.
Ja, und das ist eine Snitch für mich.
Ja, aber,
das,
so, ja.
aber halt so jemand, der Teil der Gang ist. Und das ist für mich nochmal ein bisschen was anderes. Randall, ja, Randall.
Oh mein Gott, ja,
so hieß
stimmt.
Der. Ja, man, also mit Bullen redet man nicht, Punkt, das ist die eine Sache. Aber ich finde ja so ein bisschen, ich habe ja so einen Sweet Spot für so Verräter, ein bisschen. Ich sehe die Rolle ja ein bisschen ambivalenter von. Also ich finde halt so, man wird ja auch, und das sieht man ja dann auch bei Feminism Unlimited oder bei dieser ganzen Spaltung in der feministischen, des Feminismus, weil letztendlich geht es da ja auch um einen Verrat am Feminismus, am Verrat an den Frauen, die vergewaltigt und ermordet wurden von der Hamas und das nicht anerkannt wurde. Das ist aber, dieser Verrat ist was anderes für mich
als
Snitching.
Ich glaube, also, das ist so eine Begriffsdrängung, die man auch einfach machen kann, dass halt Snitches und Verräter nicht dasselbe sind, weil beim Verrat geht es ja primär, dass man sich halt gegen irgendein Kollektiv stellt, zu dem man zugerechnet wurde. So. Und wie man diesen Verrat zu bewerten hat, wenn man den einfach nur mit so stumpfen Kategorien wie Loyalität etc. pp. Bewertet, ist man halt ganz schnell halt irgendeine Ecke, in der man, glaube ich, gar nicht sein will. So, weil, wie heißt sie nochmal? NSU? Cepe.
Ja,
Beate Cepe hat den Mund gehalten. So, und das ist ja auch, ja, auch da gibt's Loyalität. Und ich glaube, da ist halt diese Trennung von Snitch und Verräter irgendwie ganz wichtig, weil das Vaterland verraten, Männlichkeit verraten, so, oder auch Nestbeschmutzer sein, irgendwie auch ein Verrat an irgendwie einem Kollektiv begehen, in dem es kein Problem ist, dass über Antisemitismus nicht geredet wird, in dem quasi patriarchale Gewalt ignoriert wird, wenn sie halt irgendwie unter dem Deckmantel von muslimischer Religion daherkommt. Das ist ja ein Verrat, auf dessen Seite man sich, glaube ich, schlagen kann, weil ja quasi eben auch gegen das, was der Verrat aufbegehrt, eine Sache ist, wo man dann eben gucken muss, ist das eine Sache, die ich gut finde oder nicht gut finde, und danach bewertet man den Verrat. Aber halt das Snitchen ist ja einfach so und Polizeiarbeit unterstützen.
Ja.
Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Unterschied.
Hundertprozentig. Und um nochmal auf Klette zurückzukommen oder auch halt so die RAF und wie damit auch innerlinks so umgegangen wird. Also da kommen ja auch durchaus Linke, die dann sagen, naja, aber der RAF ist ja voll schlimm. Also wie kannst du quasi das nicht gut finden, dass die so belangt wird für irgendwas oder sowas. Mhm. Wo ich erstmal so sagen muss, dass ich halt ja wirklich auch sehr, sehr doll staats- und polizeikritisch bin. Also so, das ist ja eh nicht die Frage. Aber worum es mir ganz, ganz doll geht, ist halt so, innerhalb der Linken, wenn ich Kritik an Leuten habe, und das kann man auch auf den 8. März wieder übertragen, dann finde ich, sollte das innerhalb der Linken ausgetragen werden und genau, also so, das reicht. Also so, ich, nur weil ich sage, ich möchte, dass Daniela Klette in Ruhe Capoeira tanzen kann für den Rest ihres Lebens, heißt das nicht, dass ich keine Kritik an ihr haben kann. Gleichzeitig, das geht.
Ja, und vor allem halt eben, das ist, glaube ich, auch eine Sache, die aktuell in der Linken so gar nicht mehr existiert, so ein Bewusstsein für so innerlinke Debatten, weil nämlich halt auch, also ja, die RAF hat ein Antisemitismusproblem. So, ich glaube, da brauchen wir jetzt irgendwie so nicht ins Detail gehen. Bei der Entführung von Entebbe hat der RAF-Terrorist Wolfgang Böse literally eine Judenselektion durchgeführt. So, er hat entschieden am Aussehen, ob die Leute für ihn jüdisch aussehen oder nicht, und hat sie entweder gehen lassen oder auf die Seite der israelischen Geiseln gesteckt. So.
Die haben auch mal einen Bus von Kontingentflüchtlingen auch.
Genau. Und auch die Tupamaros West-Berlin, die aus einem ähnlichen Umfeld kommen, haben diese Bombe ins jüdische Gemeindehaus gelegt. So. Darüber kann man irgendwie so alles reden, und das ist auch wichtig zu thematisieren, um auch irgendwie so die linke Geschichte zu verstehen. Aber das bringt halt nichts, das mit irgendwelchen bürgerlichen Journalisten oder bürgerlichen Geschichtsschreiber zu machen, weil deren Problem ist, dass sie sagen, oh, die RAF ist gewalttätig. Aber die ignorieren eben, dass es einen bürgerlichen Staat gibt, der auch gewalttätig ist. So, und das ist, glaube ich, so ein ganz, ganz wichtiger Unterschied, den super viele Leute nicht mehr checken, weil nämlich halt eben auch in dieser ganzen Nahost-Debatte werden ja wirklich halt irgendwie türkische Nationalisten geteilt, wenn sie einem halt gerade in den Kram gepasst werden. Es werden halt irgendwelche FDP-PolitikerInnen irgendwie Ben Shapiro in den USA geteilt, weil halt irgendwie das gerade in diese Agenda passt. Aber so, sorry, wenn ich wirklich irgendwie der Meinung bin, dass ich eine kommunistische Israel-Solidarität habe, dann muss ich die auch kommunistisch begründen und kann sie nicht irgendwie gleich begründen wie halt irgendwie Volker Beck, der halt irgendwie für die deutsch-israelische Gesellschaft, also das ist ja auch der Punkt, so Antideutsche finden Leute auf einmal gut, die in der deutsch-israelischen Gesellschaft sind, so what? So, kann sie auch nicht begründen mit der gleichen Sache wie sie Samuel Salzborn, der literally vom Staat bezahlt wird, weil er irgendwie der Antisemitismusbeauftragte der Berliner Landesregierung ist, so. Und ich kann einfach nicht das gleich begründen wie die, ohne mich zu wundern, dass ich dann halt nicht mehr links bin. So. Das gilt natürlich aber auch irgendwie für einen Antizionismus, der sich dann halt auch irgendwie auf Islamisten, türkische Fundamentalisten, Nationalisten ruft, genauso. Es ist wirklich so, jo, wenn ihr nicht es aus der linken Perspektive begründen könnt, was ihr da für eine Meinung habt, so, und da nicht linke Argumentationshilfen braucht, dann ist das vielleicht keine linke Position mehr, sondern die Linke hat kollektiv versagt.
Anschließend an das, was Linda gesagt hat, dieses so, oh, die RAF ist so schlimm oder die Gewalt, also so Leute, die diese Gewalt grundsätzlich ablehnen und die das so, so bürgerlich skandalisieren, auch selbst genannt, also auch Linke oder so, die das quote-unquote ganz, ganz schlimm finden. Let's be honest, ihr habt euch noch nie in eine Situation begeben, euch politisch so organisiert, wo ihr mit der Frage der Gewalt so real konfrontiert wart. Ihr wart nie in einer Situation, wo ihr euch für oder gegen Gewalt, die ihr ausübt, entscheiden musstet. Wart ihr nicht. Ihr seid halt, also so, und es ist halt total einfach, es ist nicht einfach, also es ist eine sehr bequeme Position, immer nur sich als Opfer einer Staatsgewalt oder sonstigen oder irgendwie Strukturen oder so zu sehen, aber nicht einzugestehen, dass wenn man sich irgendwie als links begreift oder generell einfach als Mensch mit einem politischen Anspruch, egal was, dann hast du einen Machtanspruch. Also und der beinhaltet irgendeine Positionierung zu Gewalt. Und das fasst es ja so ein bisschen zusammen. Es gibt einfach keine innerlinken Debatten mehr zu Gewalt oder generell zu super vielen, ja, kein Geschichtsbewusstsein, wie auch immer. Also ich fand das irgendwie so, diese total stumpfe Abgrenzung von Klette unter diesem Deckmantel der wir finden Gewalt schlimm, dieses total reflexive, boah, ich fand das irgendwie so total, hatte ich gar keinen Bock, mich dran zu beteiligen.
Vor allem wurde ja auch einfach die RAF zu so einer Suppe gemacht und so völlig ignoriert, so, jo, das sind drei Generationen. Und die drei Generationen haben halt komplett unterschiedliche Sachen gemacht. Es ist Baader-Meinhof, so, dann wurden die in den Knast gesteckt und dann kam halt die Big Raushole der zweiten Generation, die ein bisschen crazy geworden sind.
Denen ging es auch nur noch darum, die rauszuholen.
Es ging nur noch darum, die rauszuholen und deswegen, und weil das halt nicht geklappt hat, haben sie halt immer weiter irgendwie so eskaliert. Aber wenn man sich halt auch irgendwie so anguckt, was Baader-Meinhof und tatsächlich irgendwie gemacht haben, so, jo, das war verhältnismäßig, haben die halt dieses Kaufhaus angezündet, so, die haben diese die Botschaft waren sie auch nicht mehr, das war auch schon die zweite Generation. Die haben dann diese Entführung von Andreas Baader gemacht mit diesem Interview etc. pp. Und dann hat die zweite Generation eben diese Eskalation gemacht, weil sie ihm gesagt hat, wir müssen die rausholen. Der Staat hat gesagt, nein. So. Und dann kam die dritte Generation mit dem Maipapier, die gesagt hat, okay, lass mal gut sein, so, wir besinnen uns jetzt wieder auf andere Sachen. Und die haben ja auch einfach zum Beispiel halt die JVA Weiterstadt einfach in die Luft gesprengt, kurz bevor sie in Betrieb genommen wurde. So, und es ist auch so ein bisschen so, jo, die haben fucking Knast, der kurz davor war, in Betrieb genommen zu werden, betriebsunfähig gemacht, so.
Guck mal, ganz ehrlich, die Linke heutzutage könnte nie. Halt so, we wish we could. Das ist einfach nur, da kann doch niemand Kritik dagegen haben.
Ich schwöre, alle reden von Nazis boxen und sowas. Guck mal, ich rede nicht über Nazis boxen. Versteht ihr? Ich rede nicht über sowas, weil ich
das... Weil du das nicht kannst.
Ja, weil ich das nicht kann.
Ich auch nicht.
So, aber deshalb rede ich nicht darüber. Und ich bin halt auch so, ich bin wirklich so walk the talk.
Ja, und also am Ende des Tages müssen wir auch sagen, die Leute, die es halt machen, also die kriegen es ja auch doppelt und dreifach gerade ab. Gibt ja genug Antifas, die gerade im Knast sitzen, gibt genug Antifas, die gerade verfolgt werden. Und an der Stelle kann man ja auch einfach mal sagen, ja, alles Gute an die Untergetauchten und Grüße in den Knast.
Zum Thema Knast und Repression. Ich habe mich in letzter Zeit viel Gedanken wiederum gemacht über die DDR und das Ministerium für Snitches, aka das Ministerium für Staatssicherheit. Und ich wollte euch mal fragen, habt ihr euch auch damit in letzter Zeit auseinandergesetzt? Weil ich hatte so das Gefühl, die DDR wird gerade so krass wieder gehatet von irgendwie allen Linken. Und ich bin so ein bisschen, ich kann da nicht so mitgehen, die DDR so zu haten.
Nee, überhaupt nicht. Ich habe das Gefühl, dass ich gerade so DDR-Fan werde. Und zwar, weil ich einen Podcast gehört habe, lustigerweise.
Du hast einen Podcast gehört?
Ja, ja.
Das,
ich höre eigentlich Leute, keine Podcasts, nicht. Außer diesen nicht. Podcast. Da, ich habe jede einzelne Folge von euch gehört. Das ist ein Werbeblock. ich habe einen Podcast gehört über den Palast der Republik. Und ich war nie im Palast der Republik, aber ich vermisse den Palast der Republik jetzt jeden Tag. Und ich bin sehr oft in der Gegend in Berlin, weil Berlin Mitte toll ist auf eine komische Art und Weise. Und ich verstehe nicht, also so, das ist doch, ich finde, daran kann man erkennen, am Palast der Republik, wie geil die DDR war, weil das war halt einfach Regierungsgebäude und Kultur in einem. Du konntest einfach Eis essen gehen und Honecker war da halt auch so in der Nähe mäßig.
Und sie haben das Schloss weggesprengt, das jetzt wieder gebaut wird.
So, ich wirklich fange gar nicht erst an. Ich raste komplett aus, wenn wir darüber reden.
Immerhin haben die ein Kreuz da drauf. Dieses Kreuz und diese Kuppel, immerhin haben wir jetzt...
Digga, ich hab's dir gesagt, ich sag's dir nochmal, geh einfach in den Berliner Dom.
It was not enough for me, okay?
Ja, das ist halt. Das
Berlin
ist, halt
ist so eine gottlose Stadt.
Ja, weil das es halt zu protestantisch nicht. Geprägt ist. Ganz so, das genau. Ist das Problem. So, die Protestanten sind gottlos.
Das ist auch ein Kritikpunkt an der DDR.
Ja, aber die waren halt ehrlich, was das anging. Und
die hatten ja auch
halt
Stalin als Gottesersatz.
Ja, ach, jetzt übertreibst du aber ein bisschen.
Also, ich habe ehrlich gesagt, ich habe gar kein, also ich habe so gar kein Gefühl zu der DDR. Was, glaube ich, das war so eine Schleife zu viel für meine westdeutsche migrantische Identität. Like I was busy with other stuff. Und deshalb habe ich mich damit erst so ultra, also irgendwie habe ich so gar keine emotionalen Ressourcen so sind nicht übrig, um das noch irgendwie so zu besetzen für mich. Aber ich habe so einen Take zur DDR und zu Ostdeutschland. Ich glaube legit, das sind die einzigen so Menschen, die in der DDR sozialisiert wurden, das sind die einzigen, die wirklich polyamorös leben können. Also so legit. So, die haben, die können das. So, also die können das, weil das ist das, they have it in them. So, weil die Frauen immer da gearbeitet haben, weil die abtreiben konnten, weil man sich instantly scheiden lassen konnte. So, the women are built differently there. Und deshalb können die, also haben die meinen Segen für was auch immer die da machen.
Ich dachte, du sagst das wegen FKK.
Nee, ach ja, keine Ahnung.
Ich dachte auch FKK. Ich hatte tatsächlich in meinem Leben so richtig viele Wandlungen zu DDR. So, ich wollte mit 15, 16 wollte ich Kommunist sein. So, das wollte ich einfach sein. Und dann habe ich halt das gemacht, was ich für kommunistisch gehalten habe. Che Guevara-T-Shirt getragen, fand so DDR-Sowjetunion irgendwie cool.
Gekifft?
Ja, gut, das. Ich habe noch nie gekifft, muss ich. Nein. ja, und dann. Dann kam dann so dieser ganze Ideologiekritik-Scheiß so und dann irgendwie.
Unfortunately.
Die DDR voll autoritär so. Und dann kam irgendwie so dieser ein bisschen auf USA hängen bleiben und so. Aber irgendwann kam ich dann so wieder zu dem Punkt und dachte so, ey, wenn man diese Stasi nimmt, die DDR war halt einfach ein riesiger Schrebergärtnerverein und das Prinzip der Stasi hat darauf aufgebaut, dass Allmann Snitches sind. So. Das heißt, man hat ihnen ein Tool gegeben, wo jeder einfach sagen kann, so, ey, mein Nachbar, die Hecke ist so ein bisschen zu groß. So. Und was halt der große Vorteil ist, so, vor der DDR sind die Leute zum Staat gegangen und haben gesagt, so, ey, mein Nachbar, die Nase ist ein bisschen komisch, ich glaube, der ist Jude. So. Jetzt sind sie hingegangen und haben gesagt, so, ey, ich glaube, der schneidet die Hecke nicht so richtig. Das heißt, Allmanns waren damit beschäftigt, sich gegenseitig zu verpfeifen. Und wenn man diese Stasi-Akten ja auch einfach irgendwie so anguckt, so, da hat ja wirklich jeder jeden verpfiffen. So. Da gibt's ganz viele Geschichten, wo auch so Leute, die selber so eine fette Stasi-Akte haben, die waren ja trotzdem IM. So. Die haben ja trotzdem irgendwie auch irgendwie so mitgemacht. Und das war so ein in sich geschlossenes Snitch-System, das so ein bisschen dazu geführt hat, dass auch die Deutschen so mit sich selber beschäftigt waren. Und ich weiß nicht, ob man nicht wirklich sagen muss, so, war eigentlich schon irgendwie gut, dass die mit sich selber beschäftigt haben, weil kaum war die Mauer weg so und die waren nicht mehr mit Snitchen und sich selber beschäftigt. Was haben sie gemacht? Eben.
Ausländer angezündet.
Ja, das, was die Deutschen am liebsten machen. Ja.
Ja, gehe ich mit.
Ja, und gleichzeitig war es natürlich trotzdem eines der größten Probleme der DDR. Das und dass die halt nicht einfach Leuten erlaubt haben, keine Ahnung, geile Musik zu hören oder sich die Haare hochzugelen oder sowas.
Obwohl, das finde ich ja.
Findest du das gut?
Ja, ein bisschen. Nee. It had a meaning then.
Also, hey, was? Die Leute sollen Punker sein, ja, wenn die wollen?
Ja, da hatte halt Punk sein eine Bedeutung.
Ich sag das aber auch nur, weil Punker mir letztens ein Kompliment gegeben haben. Zwei 50-jährige Punker. Die haben mein Parfum. Haben die gelobt. Und deshalb liebe ich jetzt Punker seitdem.
Du hast Punker eh immer geliebt.
Ja, low-key.
Also du hast wirklich so einen Softspot für Punker?
Ja, aber ich bin damit halt aufgewachsen.
Mhm.
Ja, und also ich glaube, ich finde das, also genau, ich wurde halt schon subkulturell politisiert. Und ich weiß, wie viel, also ich schätze quasi Kultur und Subkultur sehr dafür, was es einem gibt als Freiraum, als Entfaltungsgrundlage, gerade für junge Leute. Und ich glaube, das hätte der DDR sehr gut getan, hätten die da einfach die Leute ein bisschen machen lassen.
Ich finde es halt rückblickend tatsächlich so spannend, weil man sich anguckt, wie so ehemalig, also die in der DDR sozialisierte Hip-Hopper und Hip-Hop-Fans, so, die haben, also der Deutschrap ist unfassbar anti-amerikanisch, so. Wo er aber halt nicht so anti-amerikanisch ist, ist bei Flair. So, das ist aber noch so ein Sonderfall. Und halt bei den ganz vielen im Osten Sozialisierten. Weil für die war die Subkultur halt so krass mit dem USA verbunden, weil die Subkultur das Verbotene war. Und ich will ja jetzt auch so kein Take machen und sagen, so, das autoritäre Regime ist besser, weil der Subkultur mehr Bedeutung hat. Aber so ganz kann ich mich diesem Take, der da so gerade von Eichhüller so angedeutet wurde, auch nicht so verwehren. Weil im Endeffekt, weiß ich nicht, vielleicht brauchen wir wieder eine Möglichkeit, dass wir Subkultur wieder eine Bedeutung geben können. Und zwar halt irgendwie eine Bedeutung, die halt mehr ist, als dass man sich im Internet halt auf seinem Profilbild oder in seinem Twitter-Usernamen mit Emoji eine subkulturelle Zugehörigkeit macht.
Voll, und Subkulturen wurden ja auch voll durch die Aesthetic ersetzt. Jetzt über Social Media. Es gibt keine Subkulturen mehr, sondern es gibt halt alle möglichen Aesthetics. On that note, ich war letztes Jahr in Usbekistan. für 9 Tage. Und da habe ich halt einfach mal ein Land gesehen, wo es einfach, also ich habe nicht ein bisschen Subkultur dort. Also ich habe ja ein, wir haben ja alle so ein bisschen so einen sehr ausgeprägten Subkulturradar auch. Die riechen das ja so über, wie so Trüffelschweine so ein bisschen auch, die Clues. Und das ist einfach ein Land, ja, und da kommen wir aber von meinem Take wieder hin zu Lindas Take mit so, das war halt irgendwie Teil der Sowjetunion und danach war es eine heftige Militärdiktatur seit den 90ern und das hat, und jetzt seit ein paar Jahren hat es sich geöffnet und promoted zu Tourismus und so das fand ich irgendwie schon heftig, dass ich mal kaum einen Ort gefunden habe, der so von jungen Menschen für junge Menschen, also was nicht kommerziell war, dennoch so öffentlich zugänglich war. Anyways, ja, das war so ganz andere Erfahrung.
Aber das ist ja, glaube ich, generell bei Subkultur eigentlich so das Spannende, dass Subkultur ja genau in so einer Lücke ist. Aber einerseits ist ja der Anfang von Subkultur die Kommerzialisierung der Jugendlichen. So, es ist eben der Moment, okay, nach dem Zweiten Weltkrieg hast du irgendwie Jugendliche und du kriegst die nicht mehr in den Militär so krass eingebunden, weil die Erfahrung des Leids auch in allen Staaten, unabhängig einfach des Leids des Krieges, so unabhängig davon, wer diesen Krieg angefangen hat, groß genug ist, dass diese militärische Jugendkultur nicht mehr greift. Und dann hast du diese Konsumkultur. Und im Schatten dieser Konsumkultur gibt es dann ja diese Subkulturen, die ja immer auch so einen Moment haben, wo sie aus dieser Konsumkultur aufbrechen, dann ja aber direkt wieder reingezogen werden. Also wir haben über Deutschrap braucht man gar nicht irgendwie reden, wie irgendwie diese Subkultur in eine kommerzialisierte Kultur irgendwie reingezogen wurde. Ich sag nur Roly Roly Glitzer Glitzer. Bei Punk hast du es ja auch irgendwie auch so. Campino ist jetzt Professor an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf.
Das regt mich persönlich auf, weil meine Eltern mit einem besoffenen Campino halt auf irgendwelchen Punker-Partys waren. Und ich finde, das gehört sich nicht. Der soll wieder in den Keller gehen, wo er herkam.
Ja, ich glaube, es gibt auch so eine, diese Kommerzialisierungen kommen ja auch alle in Wellen. Es gab so die erste Kommerzialisierung vom Punk, halt mit zum Beispiel mit den Sex Pistols zum Beispiel, die ja eine gecastete Punkband waren. Und jetzt, dann kam aber irgendwie, kam Pop, die große Popwelle der Nullerjahre und dann halt global Hip-Hop als die dominante Kultur. Und ich glaube, jetzt gibt es ja so einen Backlash Richtung Punk, oder also wie eine Re-Kommerzialisierung des Punks. Und das sieht man ja, warum denke ich das? Ich habe gesehen, dass dieser Rapper Tied Ill aus Bremen, kennst du den, Linda?
Nee.
Okay, der hat jetzt ein Punk-Projekt. Und ich war so, jetzt machen Kunststudenten nicht mehr Hip-Hop, sondern wieder Punk.
Aber das ist ja auch schon eine Weile. Also wenn man sich halt zum Beispiel, ich habe ja selber gar keinen Bezug zu Punk. Also ich gibt so ein paar Punkbands, die ich höre. Und immer wenn ich halt Leuten sage, was so meine Lieblings-Punkbands sind, sagen sie so, ja, das ist so Punk für Leute, die keinen Punk mögen. So. Es ist halt Mülheim Asozial. Es sind hier die Schittlers, Pogenproblem, Kapatult, Deutsche Leichen, Rauchen, so. Das ist schon irgendwie Punk vom Prinzip, aber es ist genauso dieser so diskursiv aufgeladene.
Ich wollte gerade sagen, Diskurspunk.
Ja, schon so ein bisschen, also so Punk für Leute, die halt dann doch sich zu fein sind, um irgendwie mit einer Bierdose auf der Straße rumzuhängen. Weil halt auch die Jordans zu clean sind.
True.
Ja, heutzutage kann man halt ohne Punk zu hören mit einer Bierdose auf der Straße rumhängen. Das ist meine These gegen dich. Außerdem finde ich, sind das schon viele Punkbands dafür, dass du sagst, dass du keinen Punk hörst, weil ich höre wirklich keinen Punk und könnte auch nicht so viele Bands aufzählen.
Hey, aber Linda, was ist gerade so dein Social Media Grind? Was wird dir auf deiner For You Page angezeigt?
Also eigentlich boykottiere ich Social Media, wenn ich nicht muss. Also weil ich möchte machen, aber ich möchte nicht konsumieren. Das ist mein Problem. Aber du musst natürlich auch immer ein bisschen konsumieren, um zu machen. Also viele Leute denken wahrscheinlich, dass ich so ganz, ganz viel Link-Social-Media-Sachen mir reinziehe. Das stimmt nicht. Sondern ich schaue mir hauptsächlich Make-up-Tutorials an. Und so einfach so TikTok, so wie man sich TikTok vorstellt. Also jetzt gar nicht so tanzen, aber so Leute, die halt was so labern. Und das Letzte, was mir aber aufgefallen ist, das ist, dass so eine, es gibt so eine deutsche Influencerin, die so Wohlfühl-Content macht so ein bisschen und die ist so ein, die spielt so Fußball und ist jetzt aber so Influencerin quasi. Also
hast du einen Namen?
Nee, ich weiß nicht, wie die heißt. Ich glaube, ist doch irrelevant.
Okay.
Tatsächlich, glaube ich, ist einfach irrelevant für uns. Auf jeden Fall, die, also so, die ist so sehr sympathisch und das ist auch ihre Rolle, dass so Leute sie mögen. Und die hat aber jetzt ab und zu so Takes halt, so kleine Sachen, wo sie halt so Leute kritisiert. Und dieses Mal geht's gegen Frauen, die wollen, dass Männer beim ersten Date bezahlen.
Sie hat einen Take dagegen.
Ja, sie findet, weil der Feminismus möchte ja Gleichberechtigung und deshalb macht das keinen Sinn. Ist ihr Take in sehr, sehr, sehr kurz gesagt, aber das ist, also viel mehr gibt es auch nicht zu holen. Das sagt sie. Gleichberechtigung ist ja, dann müssten ja beide bezahlen oder splitten. Aber dann, ja. Und auf jeden Fall. Ja, aber auf jeden Fall, das ist halt so, die wird jetzt richtig doll dafür kritisiert. Und Leute, also so Frauen haben die jetzt als so Pick-me-Girl identifiziert, ganz doll. Und das ist eigentlich das Einzige, was ich gerade auf Social Media mitkriege und ich denke gerade darüber nach, ob ich dem zustimme oder nicht.
Ist auf jeden Fall gewagt, diese These auf TikTok raus, gerade auf TikTok rauszuhauen, weil ja TikTok so die, die App ist, wo es diese ganzen Dating Tipps an Frauen gibt, wie man sich halt einen Provider angelt und seine Female Energy.
Und diese ganzen Tests. Also das ist das, was ich von Theresa von Ringlichtfieber, die ja auch quasi immer rumhängt auf TikTok, die erzählt mir halt immer diese ganzen Tests, das ist irgendwie so ein Orangentest.
Oh ja. Den Orangentest, den möchte ich auch unbedingt mit jemandem machen. Erzähl. Eigentlich mit dir, deshalb erzähle ich dir nicht.
Okay. Oder diesen Ketchup-Test.
Ich erzähle dir den Orangentest.
Okay.
Also,
ich sag ganz ehrlich, wie ich drauf reagiert hätte. Guck mal, ich bin ganz ehrlich jetzt.
Okay, also das heißt The Orange Peel Theory. Du hast ein Pärchen und die Frau filmt halt so mäßig, dass der Mann das nicht mitkriegt.
Mhm.
Und dann sagt sie so, Schatz, ich hab so ein bisschen Hunger, ich hätte so gern so einen Snack. Und die haben da Orangen. Und dann sagt er halt quasi, kannst du mir eine Orange geben? Und dann ist die Frage, wie reagiert der Mann? Was macht er?
Was wird er tun?
Also, was, wenn ich jetzt sagen würde, wir wären bei dir, du hättest eine Orange, ich würde sagen, Eischkühl, kann ich eine Orange essen?
Linda, du weißt ganz genau. Also ich hätte dir diese Orange geschält und das Weiß komplett abgemacht von der Orange. Komplett.
Ja.
Und dann hätte ich eine schöne Schale rausgeholt, die einzeln aufgesplittet.
Ja.
Als ob ich jemandem eine Orange so in die Hand gebe. Also außer jemand sagt, gib mir mal die Orange.
Ja,
guck mal, gib mir mal die Orange ist das einzige Szenario, wo ich jemandem eine ungeschälte Orange in die Hand gebe. Aber wenn jemand sagt, oh, ich habe voll Lust auf Orange.
Aber allen?
Also dein
Leute, Linda guckt mich so böse an gerade. So,
Bombastic Side-Eye.
ja, mein Freund, ja doch, meine Gästen, meine Freundin. Ja, das, also.
Ja, genau, darum geht es halt auch in dem Test. Und meine Unterstellung ist jetzt auch zu sagen, wer den Test besteht als Mann, der hat auch beim ersten Date bezahlt.
Das heißt, die Jungs und ich, also die Jungs, die zuhören und ich, wir sollen schon weiter zahlen beim ersten Date.
Ja, und ich möchte auch Blumen zum 8. März.
Oh, ich bin komplett überfordert, was dieses beim ersten Date Zahlen-Take angeht. Muss ich ehrlich gestehen. Also ich bin halt so ein bisschen, ich zahle halt auch, wenn ich mit meinen Freundinnen unterwegs bin, wechseln wir uns ja auch immer so ein bisschen ab beim Zahlen. Immer so der gerade hat, so zahlt irgendwie so.
Ja, genau.
Und ich bin halt so ein bisschen, ich glaube, was ja hinter dieser Idee, dass der Mann zahlt, vielleicht, oder was hinter diesem, was steckt hinter dieser Geste des Zahlens? Was steckt dahinter? Generell. Sei es irgendwie ein Mann für eine Frau, Frau für einen Mann, oder wenn Freunde füreinander bezahlen, oder wenn irgendwie Kanackenväter sich prügeln darum, wer die Rechnung irgendwie zahlen möchte. Da steckt ja dahinter auch ein Versprechen drin. Ich weiß, dass ich zurückbekommen werde auf die eine oder andere Art und Weise. Also ich vertraue unserer Beziehung oder ich hab Vertrauen in diese Beziehung und Wohlwollen in diese Beziehung, und ich weiß, dass du mich auch einladen wirst, oder ich weiß, dass ich irgendwie, dass diese Beziehung diese Bedeutung für mich haben wird. Und ich glaube halt, bei diesem ersten Date ist das das sollte halt der Mindset sein und nicht der Mann muss zahlen, sondern irgendwie, man geht auf ein Date, und wenn dieses Date dann halt gut war, dann ist es doch schön irgendwie in der Geste, also dann hat man irgendwie dieses Ritual des Zahlens, um auszudrücken, ich weiß, es wird hier zwischen uns nicht enden, es ist wie ein Versprechen für mehr, aber wenn man das nur sieht, wie der Mann zahlt und dann die Frau muss dann aber, also ist dem dann was schuldig, also wenn es dann nur darum geht, ganz stumpf, Männer müssen sich so verhalten und Frauen müssen sich so verhalten, also wenn das dann einfach nur dieses Skript ist, dann nicht, aber so aus einer, also wisst ihr, was ich meine?
Ja, klar.
Total. Ja. Es ist ja auch, glaube ich,
so. Wir gucken gerade so, ich kriege gar keine Blicke gerade von euch.
Weil wir nachdenken. Aber es ist ja auch so ein Ding, was ich halt auch ganz oft mitbekommen habe, so wenn quasi Vater und Opa bei so einem Familienessen, und der Opa zahlt dann quasi heimlich, während er kurz aufs Klo geht, so, dass die Rechnung dann gar nicht an den Vater kommt, so. Und das ist ja auch schon so ein bisschen Potenzgabe, Vatermord, bla 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 bla. Weil es ja schon auch so darum geht, so, okay, wer ist der Alpha, wer hat den Phallus, so, wer bezahlt.
Deshalb, das wäre bei Kanaken ein Disrespect. Deshalb muss das offen ausgehandelt werden. Deshalb muss das ein Kampf sein, ein offen ausgetragener Kampf. Aber so hintenrum bezahlen, das halt wirklich, also was Valentin sagt, entmännlichend.
Ja. Aber ja, also ich glaube, es gibt halt diese zwei Sichtweisen quasi auch aus einer feministischen Sicht da drauf, ne? Und die eine ist halt zu sagen, das ist eine Machtdominanzgeste vom Mann, wenn der für mich zahlt. Und ich kann das genauso, weil ich I'm an independent woman mäßig. Und die andere Sichtweise ist aber halt zu sagen, okay, wir leben aber ja nicht in der Gleichberechtigung. Wir haben in Deutschland in der EU, glaube ich, auf dem dritten Platz des Pay Gaps oder sowas, des größten Pay Gaps. Und das ist schon auch noch immer eine Realität von Frauen. Und es ist auch immer noch eine Realität von heterosexuellen Frauen, dass halt so du aufwächst mit einem Gedanken von, du musst unbedingt einen Mann haben. Also, keine Ahnung, kennen bestimmt viele. Meine Oma hat das jetzt erst letztes Wochenende, war die ganz excited, als sie gehört hat, dass ich ein Date habe. Die ist bei anderen Sachen auf jeden Fall nicht so excited, das sage ich jetzt mal. Naja, aber
was
also.
Ist ein gutes Date?
Darüber reden wir nicht.
Ein Lady
aber
schweigt
er hat,
und genießt.
Aber er hat gezahlt. Was soll ich sagen? Und ich fand das schön, weil es halt
Schock.
Weil es halt schon, also erstmal finde ich es okay quasi, ich finde manche traditionelle Werte schön und gut. Das kann ich ganz offen sagen, da bin ich ein bisschen konservativ. Und ich finde es halt ein Zeichen davon, von Generosity. Und Generosity, das ist, finde ich, ein, das bin ich auch quasi. Also so ein bisschen wie du gesagt hast, also beim nächsten Treffen, also ich werde es auch irgendwann anbieten und ich gucke auch, wer hat wie viel Geld und so. Also das ist ja jetzt nicht in Stein gemeißelt, natürlich. Aber ich finde es trotzdem eine schöne Geste.
Wenn ihr so einen One-Night-Stand mit so einem Dude hattet, wo ihr am Ende denkt so, oh, war nicht so nice, so. Und der hat irgendwas in seiner Wohnung.
Auf jeden Fall klauen.
Ihr würdet klauen.
Auf jeden Fall klauen.
Ich habe es mir sogar fest vorgenommen. Mir ist es richtig wichtig, dass ich das mache. Aber ich will eigentlich auch keinen One-Night-Stand mehr haben, deshalb ist es ein bisschen ein Problem.
Meine alte Mitbewohnerin hatte eine Kiste, die nur aus Sachen bestand, die sie Dudes, mit denen sie was hatte, geklaut hat. Und
Icon.
Ja, God bless her für diese Kiste.
Obwohl, ich meine, ich sag auf jeden Fall klauen. Im Sinne von, ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich muss das auch wieder zurücknehmen.
Ich du bist glaub, zu also gut so, geworden. Was ist los
ich
mit
bin
dir?
Einfach, ich, bin halt so, ich bin halt so, man kann sich nicht künstlich das zurücknehmen, was es nicht war.
Nee, aber es geht doch einfach nur um so eine andere Satisfaction.
Ja, aber das ist nicht die Satisfaction. Das ja, eine ist, andere. Ist, you gonna go into a spiritually low place, wenn du das machst. So, es ist einfach, es wird, man denkt, es ist eine, Ersatzbefriedigung im wahrsten ja. Sinne des Wortes. Und zwar eine materielle, weil was kann man einem Mann sonst klauen? Leider nicht seine Ehre.
Nee, das geht einfach nicht.
Also, die, man kann nichts klauen, unmöglich. Was nicht existiert.
Ja, man kann wirklich.
Und ich finde, das ist, es ist menschlich. Ich würde niemanden dafür verurteilen. Daher kam auch so dieses auf jeden Fall klauen. Das war so mein Ding, so I would never judge. Aber ich glaube, keine Ahnung, wenn ich dann halt so dieser Engel auf der Schulter wäre, würde ich einfach nur so sagen, you don't need this, it's fine, it's gonna be fine.
Ich habe da zu diesem Clown einen anderen Take aus dem Internet gelernt, den ich ganz schlau fand. Da ging es nämlich darum, ob man nicht Männer doch irgendwie erziehen kann. Und da meinte halt eine Frau, wenn noch ein Mann mir, ohne dass wir uns vorher jemals getroffen oder gesehen haben, mir vorschlägt, dass ich um 23 Uhr zu ihm nach Hause gehe, dann raube ich den aus.
Ach, auf jeden Fall.
Und, auf jeden Fall. Und damit Männer Angst kriegen, ja. Damit die checken, man lernt, man nie, man sollte keine Fremden zu sich einladen. Und da war ich so, ja.
Guck mal, das, I endorse that. Oder Valentin?
Ja, auf jeden Fall.
Und das höre ich mir auf TikTok an. Ja, das ist mein TikTok-Grind.
Ey,
ja.
Bockt.
Aber ich habe noch, hab noch ein paar Fragen an euch. Und zwar, mich würde interessieren, glaubt ihr, El Hotzo würde beim ersten Date zahlen?
Ich weiß nicht, wie ich das bei. Ich möchte niemanden so doll beleidigen, halt.
Guck mal, das ist keine. Das ist eine Kunstfigur, die kann man nicht beleidigen.
Das stimmt, aber.
Das ist wie zu fragen, würde Mickey Mouse beim ersten Date zahlen?
Ja, wahrscheinlich. Mickey Mouse jetzt.
Nee, El Hotzo.
Also Mickey Mouse würde schon beim ersten Date zahlen.
Safe würde Mickey Mouse zahlen. Aber El Hotzo kann ich gar nicht sagen.
Ich glaube, El Hotzo geht nicht auf Date.
Ich glaube, der macht, nein, ich wüsste, ich glaube, der ist halt so, wie gerade im Internet halt die Regel ist. Also jetzt gerade würde der auf jeden Fall zahlen. Aber.
Ja, der ist schon noch, ja.
Und ich glaube, der ist nett. Also ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Ich glaube, der ist ein Netter. Und
der ist auch
und
nett.
Und der verdient auch gerade Geld, als ob der nicht zahlen würde.
Du hast recht. Du hast vollkommen recht. Ich nehme alles zurück.
Die Frage ist eher, wohin beim ersten Date man mit El Hotzo geht. Das finde ich eine spannendere Frage, aber.
Ich schließe mich dieser Frage an.
Okay.
I'll take it back, I'm sorry.
Mörner Funk?
Damit kenne ich mich nicht so gut aus wie ihr beide.
Also meine These wäre halt tatsächlich, dass auch, weil Mörner Funk ist im Internet so und liest auch, ich glaube, Mörner Funk würde aus Prinzip zahlen, quasi, weil das halt quasi ihre Vorstellung von finanziell Unabhängigkeit unterstreicht. So.
Okay. Auf gar keinen Fall. Nee, weil guck mal, das Ding ist bei Mörner Funk macht so einen auf dominante Frau, aber sie ist eigentlich, will sie dominiert werden. Das ist doch total ihre sexuellen Fantasien sind ja sehr masochistisch von ihr. Und sie teilt ja dann auch, also sie hat halt, also in ihrer Arbeit, in ihrer Figur als Autorin, in ihrer Figur als so Speakerin, Feministin, Zionistin, hat sie so ein krasses Machtgebären, aber wenn es halt um die Liebe geht, dann die teilt dann auch immer so viel so Daddy, so Daddy Aesthetic, so Daddy's Little Slut Aesthetic. Und ich glaube, gleichzeitig datet, hat sie auch viel darüber geschrieben, dass sie so viel jüngere Männer datet.
Junge Israelis.
Ja, ich glaube tatsächlich, also ich denke, dass sowohl Mörner Funk als auch Shader Kurt, denke ich, 50-50 machen. weil, ja.
Shader-Kurt niemals.
Ich glaube, Shader-Kurt würde sich einladen lassen.
Okay, du, das stimmt auch wieder. Das stimmt auch wieder. Aber bei Mirna Funk ist 50-50. Also, ja, 50-50, aber nicht aus den Gründen, wie du gesagt hast, Valentin. Nicht, weil sie, nicht aus Überzeugung. Ich glaube, aus Angst. Ich glaube, Mirna Funk teilt die Rechnung aus Angst vor Kontrollverlust.
In diesem Sinne, liebe Mirna, liebe Shader, wenn ihr wirklich der Meinung seid, dass das, was wir über euch so erzählen, völlig hanebüchen ist, seid auch herzlich eingeladen, vorbeizukommen. Und das meinen wir ernst, also jetzt wirklich gar nicht aus Joke so. Wir haben euch kritisiert und wir würden das auch in your face sagen, so, weil wir hassen euch nicht. So, wir sind der Meinung, dass ihr manche Dinge gesagt habt, die ein bisschen wack sind. Aber wir geben euch auf jeden Fall den Raum, euch zu äußern, so. Ihr seid beide regelmäßig in Berlin, so. Sagt Bescheid, kommt rum, wir reden dann nochmal drüber.
Valentin ist so ein Sozialdemokrat.
Auf jeden Fall.
Das war Valentins Einladung, okay. Also.
Oha.
Aber ich habe noch eine dritte Person. Enes Mohammed Yusuf Fetchichi. Zahlt er beim ersten Date oder zahlt er nicht?
Ja, der hat schon immer gezahlt. Sogar als er noch nichts hatte im Tempelhof. Als ich ihn noch geliebt habe.
Ich denke auch, dass der immer gezahlt hat. Aber ich glaube halt schon auch, dass der früher so, dass Dates bei dem früher so aussahen, dass man sich auf dem Spielplatz getroffen hat.
Safe. Ehre, Alter, was soll ich dazu sagen?
Honestly, Spielplatz-Dates und chillen auf dem Spielplatz bis so, nachdem die Laternen angegangen sind.
Toll, Alter, das ist eine Experience, die kann man durch nichts anderes ersetzen.
Stimmt schon.
Mir hat aus diesem Dorf, aus dem ich komme, mein Vater geht gerade so in Rente, so, das heißt, der chillt jetzt gerade wieder mit so jüngeren Dudes, die halt so an Autos rumschrauben, weil er halt Freizeit hat und deswegen mit denen an so Autos rumschraubt, so. Und der eine, boah, der ist so, einer von denen ist so 8 Jahre jünger als ich oder so. Und der, wovon ich nichts weiß, hat mein Vater irgendwie erzählt, dass ich den Rekord im Schaukelweitsprung auf dieser Schaukel auf diesem Spielplatz hätte. Und ich war so, ich wusste nicht, dass es ein Ding ist, aber apparently ist das irgendwie das Erbe, das ich in diesem Dorf hinterlassen habe, dass niemand so weit von dieser Schaukel springen konnte wie ich.
Das finde ich sehr impressive.
Ja, du bist bis nach Berlin gesprungen, Valentin.
Ja.
Hätte aber nämlich noch, um nochmal wieder zurück zu diesem Thema Snitches zu kommen, ich habe mir nämlich auch noch Gedanken zu dem Thema gemacht und ich weiß, dass Linda und ich da komplett konträre Meinungen haben, aber für mich ist einer der wichtigsten Kritiker des Snitchens besagter Enes Mohammed Yusuf Fetchichi und ich habe deswegen die Top 3 der Snitches-Kritiken mitgebracht.
Ganz kurz für alle, die denen das nicht sagt, es geht um Bushido.
Sorry, aber wenn du bei Fetchichi das nicht weißt, dann musst du eine andere Generation
Leute, so
haben.
Leute, Studenten hören diesen Podcast, okay?
Ja, komm, aber die Studenten...
Jeder kennt Bushido.
Ja.
Bushido ist der König von Deutschland.
Ist ja okay. Ich wollte es nur nochmal sagen, um alle mitzunehmen.
Du heißt Ennis! Du bist kein Gewürz! Kommen wir zu Platz 3. Der wunderbare Track kommt Zeit, kommt Rat. Was haben Kay Flair und Char für eine Gemeinsamkeit? Diese Spitzel unterstützen Polizeiarbeit. Du denkst, du findest bei den Bullen deinen Frieden, aber jetzt werden die Schulden eingetrieben. Yeah.
Hat er nicht mit den Bullen selber geredet?
Und das, wo Bushido uns alle das erste Mal verraten hat. Das Foreshadowing in seinem Song, nur halt mit den falschen Leuten.
Auf Platz 2, der großartige Song Leben und Tod des Kenneth Glöckler, zu dem ich auch noch einige Fragen habe. Er fängt großartig an mit, es wird langsam Zeit, mich zu der Scheiße hier zu äußern. Die Lügen, die du über mich verbreitest, sieht in ganz Deutschland. Früher war es Fick die Polizei oder Louis V. Heute sind es LKA-Beamte und Security. Weiter kommt dann irgendwann, und das finde ich das wirklich Spannende an dem Track, du bist so undankbar, ich werde dich stechen lassen, wie mein Elektro-Ghetto-Tattoo auf dem Unterarm. Wenn ich will, gehe ich spazieren am Alexanderplatz. Eine Freiheit, die du als dein Informant nicht hast. Du kannst dich mal an der Ecke zu McDonald's fahren. Dein bester Kumpel ist dein Undercover-Kommissar. Ich hänge mit Gangstern ab, du hängst mit der Polizei. Und dann noch, 31er, hör zu, eine Line macht dich nicht cool. Deine Techno-Junkie-Fans sehen so scheiße aus wie du. Aber warum spaziert der am Alexanderplatz?
Warum nicht? War ich auch letztens spazieren. Ich mach das auch öfter durch Mitte gehen. Wenn ihr mich treffen wollt, nein, bitte, bitte sprecht mich nicht in Mitte an.
Wenn ihr Linda sehen wollt, aus sicherer Distanz, so chillt in Mitte. Ist so. 50 Meter Abstand?
Ja, ja. Und winken, bevor man mich anspricht, halt natürlich. Aber ich finde, ein großer Verrat von Bushido gegen mich und alle Berliner ist, dass der nach Dubai gezogen ist. Das nehme ich dem so übel. Finde ich, geht gar nicht. Ich finde, das ist auch das Peinlichste.
Das ist wirklich peinlich.
Also das ist so peinlich und so, also nee, geht einfach gar nicht klar. Sagt alles aus. Sobald du als Rapper nach Dubai gezogen bist, ist vorbei. Ist einfach nur unangenehm. So Luciano auch, geht gar nicht, Alter.
Ist Luciano auch ein?
Was weiß ich, wo der ist, aber der hat das mal gesagt, auf jeden Fall. Der ist auf jeden Fall nicht mehr hier, sag ich jetzt mal.
Ich habe neulich mal zum ersten Mal bei Loco Chicken in Halle gegessen. Und Loco Chicken, das ist ja so der Chickenladen von Luciano.
Den habe ich letztens auch gesehen, ich war schockiert. Aber in Berlin.
Ist der auch.
Ja, stimmt, das war Frankfurter Allee sogar.
Und dieses Trüffelchicken so mit dieser Spicy Mayonnaise, oder wie das hieß, gehört schon zu den besseren Chickens, die ich so gegessen habe in meinem Leben. So. Also ist schon weiter oben auf jeden Fall. Nicht so krass wie dieses Korean Fried Chicken am Meringdam, so, das ist halt nochmal andere Liga, aber schon so stabiles Chicken und wahrscheinlich das beste Deutschrapper Food. So, wenn ich alles miteinander vergleiche, so, ich habe ja die Capi-Pizza, ich habe den Köftespieß, ich habe den Brati, ich habe den Dirty, ich habe den Bushido-Eis getrunken, ich habe ja alles mal Ding, ich glaube, so Loco Chicken war schon irgendwie am besten.
Ich hasse halt Luciano. Also ich war ein großer Luciano-Fan. Ich liebe seine Stimme. Ich mag eigentlich, wie der rappt und so. Und ich war eigentlich Fan erster Stunde. Also ich habe Luciano auch tatsächlich, als der noch in den winzigsten Läden in Berlin gespielt hat, live gesehen und so. Und ich hasse den jetzt einfach. Wegen Dubai, wegen dieser scheiß Chicken-Sache so. Ich hasse sowas so doll. Und der hat immer so getan, als ob der von Straße kommt. Der ist ja auch gar kein Berliner, ne? Und der hat so einen ganz komischen deutschen Namen. Kann man sich gar nicht vorstellen. Habe ich vergessen, leider. Pascal oder so halt auch. Ja.
Oh, ich muss sagen, so Luciano ist so komplett an mir vorbeigegangen. Also ich weiß, dass er irgendwie existiert, aber ich habe primär, glaube ich, mitbekommen, weil er irgendwie mit so türkischen Nationalisten rumhing mal. Ich glaube, das ist eher so der Bezug, den ich zu ihm habe.
Ja gut, wer macht das nicht im Deutschrap ist?
Ich glaube, Azad, stay true to the Kurdish course.
Ja. Klar.
Auf Platz 1 ist aber der wunderbare Track featuring EKO Flair Rete, weil nämlich, das war die Phase, in der Echo dachte, ey, ich kann einfach Rapper dissen, indem ich quasi ihren Namen zu einem Verb mache, nachdem er willst du mich verarschen, ich meine, willst du mich savagen gemacht hat, kommt dann dieser Track Flair Rete, in dem er literally rappt, wir werden uns nicht vertragen, du hast Flair kackt, jetzt wirst du Flair arscht.
Einfach ein lyrisches Genie gewesen.
Boah, Alter, so Echo ist immer Klassenclown. Das ist einfach so, das ist so die, ja, die haben den doch alle aus Mitleid.
Naja, und weil er halt die Texte geschrieben hat.
Der hat alle Texte geschrieben. Also, der war halt die.
Also das, ich glaube, das ist halt so ein bisschen das Ding, wenn halt dieser Nemesis-Sampler von Erst Gute Junge halt rauskam, so, da war halt Echo so, ey Echo, schreib mal einen Sampler. So, ich glaube halt wirklich, und es gibt auch eine Theorie von einem Kumpel, weil Echo hat ja dieses Janine, ich erzähle euch eine Geschichte, die es wirklich war, von Janine, in Mädchen, als es 14 war. Und der Dark Knight Song, wo Capital Bra gedisst wird, fängt auch an mit, ich erzähle euch eine Geschichte, die es wirklich war, von Capital, blablabla. Und es gibt die Theorie, dass quasi Echo den auch geschrieben hat und deswegen diesen gleichen Anfang genommen hat, um quasi halt den OG Bushido Ghostwriter Fans zu zeigen, so, yo, ich hab den geschrieben.
Mhm.
Aber um noch ein paar Bushido beziehungsweise dann eben auch Echo-Lines zu sagen. Ich lass deinen Traum platzen, Junge, du bist dritte Wahl. Du bist so unbeliebt, du kannst dich mal nach Mitte fahren. Ich war auf Tour mit Azad, ich habe dir Props gegeben. Ich war auch mal bei Agro und habe dir einen Job gegeben. Heute nennst du mich den Sohn einer Hure Flair und dass Ilan nur ein geldgeiler Jude wäre. Keine Sorge, du kriegst alles von selbst zurück und was du heute bist, war nicht mal zur Hälfte Glück. Es war nur mein Fame und Sentence Stift. Mein Wunsch ist einfach, dich nie wieder zu sehen, du Bitch.
Mögt ihr Flair?
Ja.
Ich glaube ich auch, aber ich bin mir nicht so sicher. Ich muss mal mich auseinandersetzen.
Also
ich kann nicht so viel dazu sagen. Es kommt ja noch eine Folge dazu raus. Da kommen da habe ich auf jeden Fall ein paar Takes zu Flair. Die will ich jetzt nicht spoilern.
Ja, aber das Geile ist so an Flair ist halt tatsächlich so das Ding. Es gibt, glaube ich, keinen Deutschrapper, der mehr Hip-Hop ist. Weil Flair, die Dinge, die Flair tut, begründet er halt einfach mit Hip-Hop. So. Und das merkst du halt auch so ganz krass in ganz viel, wie er tut. Zum Beispiel, wenn du dieses Neue Deutsche Welle auch so anguckst. So. Das ist ja nicht deutsch. So. Das ist halt Hip-Hop, der nimmt dann nur die schwarz-rot-goldene Fahne. So. Oder eben halt auch, wenn er du ihn fragst, warum trägt er diese Klamotten so? Das ist halt so Hip-Hop. So. Natürlich hat er sich Yeezys gekauft, weil er ist Hip-Hop. So. Und wenn man so die Autobiografie von Flair liest, im Bus ganz hinten so, schon die beste Deutschrap-Autobiografie. So, weil Flair erzählt halt legit so von seiner Zeit im Heim, so wie er so auf Psychopharmaka gepackt wurde, wie er sich in der U-Bahn eingeschissen hat, weil er auf die Psychopharmaka nicht klar kam.
Das ist amerikanisch, auf Psychopharmaka sein.
Das stimmt.
Ja, und vor allem ist halt so dieses Realness-Ding, dass er halt ganz unbedingt sagen würde, ey, ich komme aus dem Dreck, ich komme von ganz unten, so. Und das schildere ich dann auch. Und dann ist es mir ja nicht zu peinlich, darüber zu reden, dass ich mich in der U6 eingeschissen habe.
Ja.
Aber du meintest, ihr habt unterschiedliche Takes zu Bushido. Ich habe gar keinen Take zu Bushido. Was sind eure unterschiedlichen Takes zu Bushido?
Naja, der hat halt mich persönlich, alle Berliner, Deutschrap und die Straße verraten. Der ist der größte Verräter im Deutschrap-Business, das ist mein Take.
Weil er mit dem Bullen geredet hat und...
Damit hat er die Straße verraten. Mhm. Der hat Deutschrap verraten, auch damit ein bisschen, weil dann bist du halt einfach nicht mehr so richtig real, aber halt schon eher durch so Habitus und dass der halt 7 Kinder mit der Schwester von Sarah Connor hat. Und jetzt so, also jetzt, es ist wirklich cringe, was der halt macht, ne, aber... Okay.
So der Podcast und sowas. Die Dokus.
Ja,
über die
genau,
Familie und so.
Sowas. Aber auch so die letzten Songs. Und ich meine, das machen ja viele. Also so Sido oder auch Echo haben auch so Kinderliedermäßig gemacht, weil die halt Daddys sind und so. Aber es ist halt so cute trotzdem. Und bei ihm ist es halt so durch, halt dadurch, dass der sich so vermarktet wie die Kardashians, wird es halt Verrat am Deutschrap, finde ich.
Und da würde ich halt widersprechen, weil Bushido, der war nie anders so. Bushido war schon immer der Junge, der am liebsten mitmachen wollte in der bürgerlichen Gesellschaft, aber nicht mitmachen durfte. Und alles, was er so an Ghetto-Attitüde, Straßenattitüde gemacht hat, das war so pubertärer Trotz. So. Und der pubertäre Trotz ist halt in dem Moment weggegangen, seit er sich halt ein Haus in Dubai leisten kann. Und mit seiner Frau und den 8 Kindern, die 7, von denen er selbst der Vater ist, und das 8, dass er halt auch irgendwie die Vaterschaft angenommen hat. Und ich glaube, er ist halt einfach nur zu sich selbst gekommen. So. Und ich glaube, wenn man ihm halt Verrat vorwirft, dann verkennt man, dass er nie anders war. So, er war nie anders. Er war schon immer bürgerlicher Lelek. Er hat schon immer affirmiert, wenn du hast, bist du was. Wenn du nichts hast, bist du nichts. So, das war für ihn keine Kritik, sondern das war für ihn Grund, Dinge zu haben. Und außerdem hat er sich nie so viel Mühe gegeben. Das finde ich sympathisch. Ich glaube, Bushido ist der Rapper, der am wenigsten hart für seinen Erfolg gearbeitet hat.
Ja, also ich meine, ich sage das ja schon auch, weil ich ja Bushido sehr, sehr mochte immer. Aus guten Gründen. Also deshalb ist es ja auch eine persönliche Enttäuschung, ob man das jetzt Verrat nennen muss, unbedingt weiß ich nicht. Aber das sind meine Kritikpunkte an Bushido. Ich möchte den alten Bushido zurück. Ich möchte, dass Bushido das hört und zurückkommt.
Ich bin hier halt so dabei, Bushido halt einfach gerade, also er will sich ja gerade beerdigen als Bushido und ich will ihn das irgendwie so zulassen. So, ich habe mir 2 Tickets für die Konzerte gekauft, so. Und für mich ist das so ein abgeschlossenes Kapitel und ich habe so meinen Frieden damit gefunden, dass Also Enes Mohamed Yusuf Fechichi hat sich halt von Bushido entfernt. So. Und ich finde das gut, dass ihm das gelungen ist, sich von sich selbst zu entfernen, weil, und das ist eben auch so das große Thema dieser Deutschrap-Folge, ich glaube, der amerikanische Rap zeichnet sich davon aus, dass diese Rapper-Figur und die reale Persona nicht identisch sein müssen, aber ein Deutscher ist ein Mensch, der keine Lüge aussprechen kann, ohne sie selbst zu glauben, und deswegen haben diese deutschen Rap-Fans diese Realness-Anspruch. So. Und ich finde das gerade an Bushido gut, dass diesen Realness-Anspruch nicht hat, und ja, da kommt irgendwann in ein paar Wochen, wenn ihr das hört, kommt diese Deutschrap-Folge, wo ich das alles nochmal ein bisschen genauer erkläre und auch Aishigü sich ein paar Deutschrap-Tags zutraut. Das ist eigentlich das eigentliche Highlight dieser Folge. Ignoriert mein ganzes Gelaber da, freut euch auf diese paar Takes, die ich aus ihr rauskitzeln konnte.
Rappst du dann auch?
Ich rappe.
Geil, doch, Alter.
Doch, ich rappe. Aber genau, Leute, aber ihr vergesst eins bei dieser ganzen Bushido-Sache, ne? Hinter Bushido, die Fäden zieht, ist ja eben die Schwester von Sarah Connor. Und die hat ja davor Özil gedatet. Und guck mal, die ist der rote Faden. Weil guck mal, Özil hat Deutschland verraten, indem er für die türkische Nationalmannschaft gespielt hat. Erst sich dann mit Erdogan...
Der hat für die deutsche Nationalmannschaft gespielt, aber sich mit Erdogan getroffen.
Ah ja, das. Dann aber ist er... Danach hat er aber... Ja, okay.
Man darf nicht... Also ich glaube, er hätte für die türkische Nationalmannschaft, aber du darfst nicht für zwei Nationalmannschaften spielen.
Ja, genau,
spielen.
Das meine ich. Aber hat er nicht gewechselt?
Er ist in die Türkei gewechselt.
Ja, danach ist er in die Türkei gewechselt und genau. Also quasi... der hat ja richtig von so dem auch, und beide haben den Integrationsbambi gewonnen. Oh mein Gott, das ist so ein Kopfick. Das ist so ein Kopfick. So, diese Frau, Leute, also die hat es auf alle Integrationsbambi-Gewinner abgesehen. Die ist halt so, Leute, wir reden über Männer. Guck mal, deshalb reden wir in diesem Podcast nicht über Männer, they're irrelevant. Wir müssen über... Wie heißt sie nochmal?
Anna Maria.
Fechichi.
Fechichi, beziehungsweise, nee, die heißt nicht Connor mit Nach, Sarah Connor war der Kurzname.
Die schreibt voll den deutschen Namen.
Über die müssen wir eigentlich sprechen. Sie ist die Hillary Clinton. Und hier kommen wir wieder zum Anfang unserer Folge, dem Hillary Clinton Feminismus. Ja, Don't Read Theory, der Podcast, der sich immer mit Frauen befasst und befassen wird. Hinter allem steht die Frau. Ja, willst du dich bei Linda bedanken?
Nein, ich möchte mich bedanken. Okay. Es ist eine große Ehre, nämlich, dass ich hier sein darf. Und ich bin wirklich auch ein großer Fan von eurem Podcast. Und zwar nicht nur, weil ich sehr eng mit Aishigü befreundet bin, sondern weil der toll ist. Und ich mich sehr auf die Deutschrap-Folge freue. Ich glaube, diese hier weiß ich nicht, ob ich mir anhören kann.
Ey, wir sagen danke, dass du unser allererster Gast warst.
Yay.
Das ist auf jeden Fall, glaube ich, auch ein guter Auftakt, weil wir haben die Messlatte sehr hoch gesetzt. Was Gäste angeht. Und alle Leute, die bis zum Schluss zugehört haben, vertraut und seltsam auf Instagram, TikTok, YouTube. Bist du noch irgendwo?
Nein.
Okay, dann diese drei. Ladet euch, meldet euch auf allen Plattformen an. So, wenn ihr nur folgt, egal, ladet die App runter, folgt, macht sie nie wieder auf bei Twitter, TikTok, Instagram, scheißegal. Aber folgt ist wichtig.
Nein, auf TikTok ist Folgen nicht wichtig, da sind nur Views wichtig.
Was gelernt. Ja, danke Linda, dass du zu uns in die Sendung gekommen bist. Du bist ein großes Vorbild für uns beide. Du bist schon länger im Biss als wir und ziehst durch. Respekt. Leute, wir hören uns das nächste Mal. Don't read theory.
Goodbye.